Guten Tag.
Bonjour.
Buongiorno.
Buenos dias.
Das ist der Vielfalt am Drosten-Podcast, mit dem wir viele Themen rund um Vielfalt mit euch teilen wollen. Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Pluralismus. Pluralismus leitet sich aus dem lateinischen Pluris, mehrere, ab und bedeutet Vielfalt. Es wird als Leitbild moderner Demokratien angesehen und zielt auf ein freies politisches und gesellschaftliches Zusammenleben. Unser heutiger Gast ist Professor Uwe Waagschal. Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Könnten Sie sich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Ja, mein Name ist Uwe Waagschal, ich bin Professor hier an der Universität Freiburg für Politikwissenschaft, Spezialität, also vergleichende Regierungslehre und politisches System der Bundesrepublik Deutschland, und zuvor war ich Professor in Heidelberg und an der LMU München.
Herr Professor Waagschal, inwiefern ist Pluralismus für Sie ein wichtiges Thema?
Das ist der Markenkern der Demokratie. Also wir sehen im Unterschied zu autoritären oder totalitären Regimen, dass die Demokratie sich durch Vielzahl eben auszeichnet. Die ersten Theoretiker des Pluralismus haben das auch als ganz zentral für die Demokratie festgestellt, in Abgrenzung eben zu eben autoritären oder totalitären Regimen. Also wir haben Vielfalt und akzeptieren Vielfalt, und das gehört zu den Spielregeln der Demokratie.
Und wie sind Sie dazu gekommen, im Pluralismus sich damit zu beschäftigen?
Ja, das gehört sozusagen zu meinem Daily Brot, zum täglichen Brot. Ich unterrichte eben diese Dinge eben in meinen Veranstaltungen. Dazu gehört eben Pluralismus, Demokratieforschung, direkte Demokratie, damit beschäftige ich mich. Und, aber auch eben mit Repräsentation und Beteiligung. Das ist alles in diesem Kontext eben.
Ist eine pluralistische Gesellschaft vielleicht auch schwieriger zu kontrollieren als ein totalitäres System, da es viel mehr verschiedene Interessengruppen gibt?
Ich würde nicht unbedingt sagen, der Kontrollaufwand in der Diktatur ist wahrscheinlich sogar höher. Ne? Also der Wettbewerb in der Demokratie ist sehr viel offener, ist permissiver, da braucht man keinen Überwachungsstaat. Also wenn Sie sich etwa solche Indikatoren anschauen, wie Polizeidichte an Personen im Sicherheitsapparat, Überwachung, Beschränkungen, das ist alles in der Demokratie sehr viel offener, sehr viel freier. Also ich glaube, Demokratien sind am Ende des Tages sehr viel leichter zu regieren als totalitäre Regime, was sich vielleicht auch daran festmacht, dass dort die Umwälzungen nicht so häufig sind. Also das Systemtypus wird nicht häufig gewechselt. Bei totalitären Regimen haben wir vielleicht viele Länder, die immer totalitär, zeitlang auch relativ lange totalitär regiert, aber dann löst sich eben eine totalitäre Herrschaftsklicke durch eine andere ab. Ne?
Aber meinen Sie, dass eine pluralistische Gesellschaft sich nur in der Demokratie entwickeln kann, oder glauben Sie, es gibt auch andere Faktoren, die eine pluralistische Gesellschaft ausmachen? Und welche sind das?
Also wie gesagt, Demokratie und Pluralismus hängt eng zusammen. Ohne das geht es nicht. Eine Autokratie sozusagen hat immer als Wesensmerkmal eben Minderheiten rauszudefinieren oder Gruppen auszugrenzen, zu stigmatisieren, denen nicht die gleichen Rechte zu geben. Und insofern ist das, glaube ich, ein konstitutives Merkmal eben der Demokratie.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Dinge, die wir tun können, um weiterhin in einer pluralistischen Gesellschaft hier in Deutschland leben zu können?
Nun, wir haben ja Institutionen schon, die das eben sichern oder befördern. Dazu zählen eben die Institutionen des Parteienwettbewerbs, der Rechtsstaat, der das garantiert, aber eben auch so Dinge wie der Föderalismus, ne? Weil wir haben ja durchaus vielleicht unterschiedliche Vorstellungen in Berlin, wie das Schulwesen zu organisieren ist, oder hier in Baden-Württemberg. Ne? Das ist auch ein Teil des Föderalismus und des Pluralismus eben, dass es dann vielleicht auch einen Wettbewerb gibt, ne? Und auch einen Ideenwettbewerb, wie Dinge eben geregelt werden können oder gelöst werden können. Und dann ist es auch eine gewisse Konkurrenz innerhalb der Demokratie. und auch das politische System der Bundesrepublik. Und das ist auch ein Teil des Pluralismus, dass man eben unterschiedliche Ideen hat. Oder wenn halt man sagt, man möchte Drogenfreigabe haben und, oder eben nicht. Da gibt es manche, die da eben sehr viel permissiver sind oder das erlauben und manche eben nicht. Ne? Und am Ende des Tages sieht man vielleicht, wer dann damit erfolgreicher gefahren ist. Ne?
Aber meinen Sie, dass nur Demokratien eine pluralistische Gesellschaft hervorbringen können?
Ja, naja. Also ich glaube nicht, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, etwa mit sozialistischen Gesellschaftsformen, auch dort gab es keinen Pluralismus. Ne? Wir hatten vielleicht eine kleine Einschränkung. Es gab mal eine Phase, so ein Austrofaschismus. Das war so eine Art aufoktroyierter Pluralismus von oben. Da hat man eben autoritären Konkordanzsystem, hieß es, geschaffen, wo eben gesagt hat, okay, wir haben verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die beteiligt sein sollen an dem politischen System. Aber das war auch eher so ein gelenkter eben, Pluralismus und kein vollständig freier Pluralismus. Aber ansonsten geht es parallel Hand in Hand, Pluralismus und Demokratie. Wir sehen das eben nicht in autoritären, wir sehen es nicht in totalitären Regimen, nicht in Militärdiktaturen, da gibt es eben keine freie Meinungsäußerung, das ist konstitutiv für Pluralismus. Es gibt keinen Wettbewerb von eben Institutionen, also zum Beispiel schauen Sie sich die Arbeitnehmerseite an, Gewerkschaften zum Beispiel sind aus dem Pluralismus, eine freie Gewerkschaften, und das sehen wir in vielen Systemen eben nicht, ne? Oder freie Parteienwettbewerb, auch das sehen wir eben nicht, ne?
In Bezug auf die derzeitige LGBTQ-Bewegung hat unsere UNESCO hier an der Schule ein Video gemacht, in dem es um Vielfalt und sexuelle Ausrichtung geht. Mhm. Kennen Sie diese Bewegung LGBTQ und was sagen Sie dazu?
Ja, ja, klar. Und, ja. Ja, das ist natürlich an der Universität ein Thema, das ist ein Gesellschaftsthema. Ja, auch das gehört zum, vielleicht jetzt aktuell auch vielleicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo es auch ein Thema ist, wo wir ja unsere Nationalelf haben einknicken sehen, die waren ja ganz, ganz toll und stark, als es gegen die Ungarn ging, ja, haben die homosexuellen Rechte verteidigt. Prima, ganz toll, und jetzt macht man es eben nicht. Ne? Das ist Doppelstandards, die wir da haben. Ne? Das sehen wir bei vielen anderen Dingen. Ne? Und das ist eigentlich, also wenn man Werte hat, sollte man die auch verteidigen. Ne? Das sehen wir auch in der Außenpolitik ja. Bei Russland ist man ja sehr kritisch oder macht auch zu Recht sozusagen ja Boykott dann gegen Russland, aber auf der gleichen Seite kaufen wir das Gas und das Öl ein von Katar, von Aserbaidschan, die eben nicht demokratisch sind, genauso schlecht und fast noch schlechter sind wie Russland, was Demokratie und Menschenrechte anbelangt. Ne? Das heißt, diese Doppelstandards, ich glaube, da sind wir manchmal recht, recht stark, halten vielleicht Pluralismus hoch, aber am Ende des Tages haben wir halt vielleicht eine Außenministerin, die Wertepolitik vertreten möchte, aber vielleicht auch sehr gut ist bei diesen Doppelstandards. Ne?
Aber meinen Sie, die Weltwirtschaft würde funktionieren, wenn jedes Land auf der Welt eine Demokratie wäre und eine pluralistische Gesellschaft?
Ja, also wir sehen einfach, Demokratien sind friedvoller untereinander. Also wenn Sie sich die Kriege anschauen, Konflikte, gibt es eine ganz alte These von dem guten Immanuel Kant, aber die These vom demokratischen Frieden. Demokratien führen untereinander keine Kriege. Dann wären wir schon mal sehr viel weiter. Das lässt sich empirisch gut belegen, ist ein ganz starker Faktor. Demokratien sind friedvoller in der Regel und haben auch viel besser ausgebauten Sozialstaat, die Leute haben eine höhere Lebenserwartung. Warum? Weil sehr viel weniger Geld eben in solche Dinge geht wie Militär, wie in der Sicherheit, Überwachung, sondern die Frage Kanonen oder Butter wird in der Demokratie zugunsten der Butter, also des Sozialstaates, als Synonym sozusagen beantwortet. Und das ist ein großer eben Systemvorteil. Das heißt, auch wenn wir uns anschauen, Umweltpolitik, schneiden Demokratien besser ab, Frauengleichberechtigung, schneiden Minderheitenrechte, Sie sprachen LGBTQ an, da sehen wir auch eine ganz große Varianz zwischen eben Diktaturen oder pluralistischen Demokratien eben.
Ja, da Sie vorhin schon beim Thema WM waren, hätten Sie als DFB diese One-Love-Binde?
Naja, gut, also muss man, glaube ich, vielleicht weiter ausholen. Es gibt eigentlich die Ansicht, dass eben der Sport unpolitisch sein sollte. Jetzt hat man natürlich schon in der Vergangenheit immer gesehen, wenn sie die Trikots hochgezogen haben oder andere Statements, dann politisiert man eben den Sport damit. Wenn man das machen möchte, dann sollte man konsequent sein. Grundüberlegung war natürlich, den Sport unpolitisch zu halten, aber tatsächlich unpolitisch ist, glaube ich, nicht, weil eine WM in eine Diktatur zu vergeben, wie Katar, ist natürlich nicht unpolitisch. Ne? Also das ist eigentlich schon, der Kardinalfehler wurde früher gemacht. Ne? Aber also im Prinzip, also wie gesagt, Sie sehen, ich bin da der Wissenschaftler, wege da ein bisschen ab und habe da vielleicht auch sozusagen das andere Konzept vom unpolitischen Sport hat auch was für sich eben. Ne? Aber wenn man eben dieses Statement macht an anderer Stelle, kann man jetzt nicht aufhören, sozusagen das nicht zu machen, weil dann wird man unglaubwürdig. Ne? Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Ne? Sonst hätte man das schon früher, also gegen Ungarn, wie gesagt, da kann man sich das leisten offensichtlich. Aber bei Katar, wo die Millionen, Milliarden fließen, auch an den DFB, auch das wissen wir, finde ich das etwas peinlich eigentlich. Ne?
Und was glauben Sie, müsste sich dann ändern, damit man solche Länder davon überzeugen könnte, eine pluralistische Gesellschaft zu werden, eine Demokratie?
Ich weiß nicht, ob wir sie überzeugen können, das muss von innen kommen. Ne? Also, sie können ja nicht jetzt sagen, also wir haben jetzt hier unsere Werte und wir stülpen die über, ne? Das hätte man vielleicht gern, aber auch das gehört vielleicht zum Pluralismus, zu sagen, wir tolerieren das bis zu einem gewissen Maße. Ne? Und, also jedes Land muss natürlich seinen Weg dahin finden, eben zum Idealziel, pluralistische Demokratie. Aber wir haben das ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass man mit dem Bajonett versucht hat, in manchen Ecken dieser Welt Demokratie zu verbreiten. Das ist nicht wirklich glücklich am Ende gelaufen. Also wenn Sie sozusagen nicht den Unterbau haben im Sinne eben ausgebildeten, auch einen gewissen Wohlstand ist da notwendig für, also wir wissen aus der Demokratieforschung, es braucht halt ein gewisses Wohlstandsniveau, es braucht ein gewisses Bildungsniveau, damit sich auch dann sowas einspielt.
Da Sie gerade eben von Katar, dass da viele Millionen fließen gesprochen haben, ist das vielleicht auch ein Grund für Deutschland, dass wir nicht so streng vorgehen können gegen Länder wie Russland oder Katar, dass die den Handel in Deutschland halt auch sehr stark beeinflussen?
Ja gut, wir haben auch viel Handel mit Russland gehabt, was das Öl angeht und so weiter, ne? Also wie gesagt, ich sehe da auch einen Doppelstandard eben. Ne? Und hat man natürlich mit den Russen einen ehemaligen Partner verloren sozusagen, der einem das Gas geliefert hat. Jetzt muss man sich natürlich umschauen, wo kommt das Gas her. Und da gibt es nicht so viele Anbieter. Ne? Da gibt es vielleicht mit USA, Norwegen, Katar, das sind die drei nächstgrößeren Lieferanten, wenig sozusagen Alternativen, ne? An denen man vorbeikommt.
Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie sich jetzt als Professor mit dem Thema Pluralismus beschäftigen, aber hatten Sie auch in Ihrem Leben ein persönliches Erlebnis, was Sie jetzt davon überzeugt hat, dass das der Weg ist sozusagen?
Ja, also ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt, vielen anderen offen dieser Republik gelebt und das ist natürlich auch ganz interessant und meine Frau ist sozusagen Ausländerin, auch da kriegt man ja mit, dass es vielleicht nicht so plural zugeht in der Gesellschaft. Man konnte es halt tagtäglich mit Rassismus, mit Benachteiligung von gesellschaftlichen Gruppen, zum Beispiel Frauen deutlich benachteiligt in dieser Gesellschaft, was eben politische Repräsentation anbelangt. Auch beim Einkommen sehen wir diese eben Diskriminierung und generell eben auch sehen wir eben, dass Ausländer, was politische Beteiligung eben anbelangt, deutlich schlechter gestellt sind vielleicht Inländer. Selbst wenn sie 30 Jahre hier leben, haben sie nicht die gleichen politischen Rechte, als wenn jemand hier 30 Jahre auch seine Steuern bezahlt, im gleichen Maße und sich anständig verhält.
Aber meinen Sie, dass dafür jetzt Quoten, wie zum Beispiel Frauenquoten, jetzt der richtige Weg sind?
Ich bin kein Freund von Quoten, weil das auch wieder undemokratisch ist. Quoten ist ein heikles Thema, werden viel befördert, aber es ist auch eine Beschneidung des demokratischen Wettbewerbs. Ne? Also das ist, muss man auch sehen. Weil auf der anderen Seite, wenn Sie Parteien zwingen, Quoten einzuführen, die das nicht wollen, werden die sozusagen auch in ihren Rechten beschränkt. Ne? Da haben wir so eine Art Wertekonkurrenz. Ne? Also ich habe kein Problem damit, wenn eine Partei für sich selber beschließt, wir machen eine Quote. Ne? Das ist sozusagen innerhalb der Parteiendemokratie gewährleistet. Aber man sollte nicht dahin kommen, anderen Parteien zu sagen, was sie zu tun haben. Ne? Und am Ende entscheidet das dann der pluralistische Wettbewerb zwischen den Parteien. Wir sehen das auch bei der Bundestagswahl. Machen wir es ganz konkret bei Die Grünen haben eben relativ hohen Anteil von Frauen, sind aber auch in sehr hohem Maße von Frauen dafür auch gewählt worden. Die AfD haben eben keine Quote, wollen das auch nicht, werden dafür eben überproportional von Männern gewählt. Und wir haben das noch nie so sehr gesehen wie bei der letzten Bundestagswahl, dass wir eben dieses unterschiedliche geschlechtliche Geschlechterwahlverhalten hatten. Also gerade zwischen eben Parteien wie die Grünen und der AfD. Aber es ist meines Erachtens undemokratisch, eben jetzt hier dann zu sagen, Partei X, ihr müsst eine Quote machen. Und wenn die Partei sich das selber gibt, dann kann es ein Wettbewerbsvorteil sein. Aber es ist sozusagen auch Inhalt der Demokratie, das offen zu lassen, wenn das Parteien eben nicht wollen. Ne?
Und was sind dann Ihrer Meinung nach vielleicht die Wege, so diese Ausgrenzung zu stoppen oder zu verbessern?
Welche Ausgrenzung meinen Sie da konkret?
Ja, zwischen Rassen generell oder auch von Frauen.
Rassen heißer Begriff gerade. Ne? Wir wollen ja die Verfassung ändern, ob dieser Begriff Rasse drin bleibt. Ja. Ne? Ist also nicht ganz unproblematisch. Auch das wird sozusagen thematisiert aus bekannten Vergangenheitsgründen. Aber sagen wir mal ethnische Minderheiten. Ne? Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist natürlich Bildung. Ne? Das, was man dann Bildung sozusagen da fördert. Die Integration in die Gesellschaft läuft eben über vor allen Dingen Bildung und dann eben über den Arbeitsmarkt. Ne? Dazu brauchen sie Bildung. Ne? Und wenn sie eben die Leute, das sehen wir eben halt einfach viel höhere Abbruchquoten sozusagen dann, oder eben nicht Durchdringung in die Gymnasien von Personen mit migrantischen Hintergründen. Ne? Aber wir sehen das auch bei vielen Deutschen. Also wenn Sie sich anschauen, hier in Freiburg ist ja der Genieverdacht der Freiburger Kinder recht hoch. 70% gehen aufs Gymnasium hier in Freiburg. Wenn Sie in Schwarzwald gehen, liegt es bei 30%. Ich glaube nicht, dass das Schwarzwaldkind dümmer ist wie das Freiburgkind. Und das ist eine Diskriminierung, würde ich sehen, der schwarzwäldischen Landkinder. Ne? Das heißt, die haben einfach vielleicht weniger Chancen, in die Schule zu kommen, haben also sozusagen ein weiter entferntes Gymnasium. Auch das ist eine Ungleichheit, finde ich, ne? Dass eben die ländliche Bevölkerung hier durchaus Benachteiligungen erfährt. Diskutiert keiner groß bei uns in der Gesellschaft, ne? Wird halt hingenommen.
Ne? Wir wollten uns bedanken, dass wir das Interview hier mit Ihnen machen konnten. War schön und interessant. Genau.
Okay, alles Gute für euch.
Abschließend können wir sagen, Pluralismus ist ein sehr wichtig für unsere Gesellschaft und unser Miteinander. Vor allem momentan ist es ein sehr umstrittenes und bedeutendes Thema. Doch ohne wäre das Leben eines jeden lang nicht so privilegiert. Vielfalt gehört im Leben einfach dazu. Doch können wir eigentlich auch ohne?